Eldoradio Podcast.
Und jetzt hat Norbert schon den nächsten Gesprächspartner am Start. Norbert, wer ist denn der Nächste?
Wir haben es bestimmt immer mal erwähnt in dieser Sendung, dass ich ja an der Fakultät für Raumplanung hier studiere. Und dort werden viele Leute ausgebildet, die auch später Verkehrsplaner werden. Und wir bei Eldoradio erzählen ja auch immer ein bisschen was über das Leben hier an der Uni, weswegen wir diese Sendung heute zum Anlass genommen haben, mal einen erfolgreichen oder schon einige Jahre im Berufsleben stehenden und in Dortmund nicht ganz unbekannten Verkehrsplaner einzuladen. Das ist Michael Frehn. Hallo.
Ja, hallo.
Wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, das Leben als Verkehrsplaner, was ein Verkehrsplaner so alles macht. Und wir werden natürlich auch am Rande sicherlich mal über den Radschnellweg Ruhr sprechen. An der Machbarkeitsstudie hat er nämlich auch mit seinem Büro der Planerzuizität mitgewirkt. Wenn wir jetzt mal kurz zurückblicken, ich habe erzählt, ich bin ja noch im Studium, damals als Sie angefangen haben, als Erstsemester 1988. Was waren damals Ihre Pläne oder Ihre Motivation, hier in Dortmund Raumplanung zu studieren?
Also ganz am Anfang war das eigentlich, ging man ins Studium rein und hatte jetzt gar keine festen Pläne, jetzt so im Sinne von, ich werde jetzt hier das und das machen. Ich habe mich damals von Dortmund dann überraschen lassen und dann kam im Studium, was sehr interessant ist im Studium, sind sozusagen die Projekte, die man dort bearbeitet, wo man mit einer Gruppe dann entsprechend an einer konkreten Arbeit oder an konkreten Aufgabe dann auch dann arbeitet. Und das ist im Übrigen auch, was im Prinzip nachher auch im Berufsleben auch so stattfindet. Und das ist wirklich eine gute Vorbereitung. Und so hat sich das ergeben. Und dann kam ja 1990 die Wende oder 89 die Wende und dann auch neue Planungsaufgaben dann im Osten. Und so sind wir dann auch, war natürlich sehr spannend für uns, als Raumplanungsstudenten dann in die ehemalige DDR dann auch zu fahren und dort auch was machen zu können und wollten sie eigentlich da überzeugen, muss man die Fehler jetzt, die man in Westdeutschland möglicherweise gemacht hat, die muss man ja nicht nochmal wiederholen. Letztendlich hatten wir natürlich nur begrenzte Einflussmöglichkeiten. Aber das war eine spannende Zeit damals und 1994 habe ich dann mit dem Studium, war es dann fertig und sozusagen erledigt.
Das heißt, das Interesse an der Verkehrsplanung ist dann so im Rahmen des Studiums dann gekommen?
Ja, genau, das kam so langsam. Es ist ja im Prinzip ein Raumplanungsstudium, das heißt, man macht ja verschiedene Sachen. Die einen gehen im Bereich des Städtebaus, die anderen im Bereich der Wirtschaftsförderung und die dritten im Bereich der Verkehrsplanung oder was auch immer dann entsprechend. Also es ist ein sehr breit gefächertes Studium. Das macht das eigentlich auch Spaß und das Gute dabei ist, dass man auch an integrierten Lösungen dann auch arbeitet. Das heißt, städtebauliche Aspekte genauso betrachtet wie auch verkehrliche Aspekte.
Und Sie waren dann ja sehr mutig. Direkt nach dem Studium haben Sie ja schon Ihr Büro gegründet.
Ja, das kam so ein bisschen aus der Idee, dass wir sozusagen aus dem Projektstudium ein Projekt im Erzgebirge damals erarbeitet haben, damals noch als Studentengruppe. Und wir dann daraus, das war also alles noch im Studium, mehr oder weniger nebenberuflich. Und dann hatten wir die Idee zu einem Modellvorhaben und dann hat das auch geklappt. Dann haben wir auch eine Zusage bekommen. Und das war im Prinzip der erste Auftrag, den wir dann nach dem Studium bearbeitet haben und das war so ein bisschen die Idee, ach, wir lassen uns mal überraschen und entweder es klappt oder es klappt nicht und es hat geklappt, also insofern war es dann auch ein guter Start.
Trotzdem sind Sie ja dann ein paar Jahre später nach dem Studium, 1998, 4 Jahre danach, nochmal an die Uni zurückgekehrt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Was hat Sie dann motiviert zu sagen, ich gehe doch nochmal, obwohl ich ja jetzt schon ein Büro habe, in der Planungspraxis bin, nochmal zurück an die Hochschule?
Naja gut, also das war sozusagen immer auch ein zweiter Aspekt, also auch im Bereich der Wissenschaft, da was zu machen. Und ich habe das ja immer beides gemacht. Also das heißt, als ich 98 angefangen habe, habe ich mit einer halben Stelle dann an der Universität gearbeitet und habe dann meine Promotion auch gemacht und mit der anderen halben Stelle weiterhin auch das Büro. Wir waren ja auch mehrere Leute, die das damals gegründet haben. Und man muss es auch sehen, dass die ersten 5 Jahre waren wir dann mit 4 Leuten und das war jetzt auch nicht unbedingt so, dass das jeden jetzt so oder das Büro jeden davon ernähren konnte. Und dann war es natürlich auch ganz gut, wenn man eine halbe Stelle gesichert hatte und nochmal die andere halbe Stelle dann auch über Projekte im Büro dann arbeiten konnte.
Ja, auf der Webseite Ihres Büros beschreiben Sie ja verschiedene Kernkompetenzen. Damit ist ja wahrscheinlich so die Bereiche, die Sie abdecken. Das ist integrierte Verkehrsplanung, die ÖPNV-Förderung, Nahmobilität und Radverkehrsförderung und auch Forschung und Kommunikation. Das ist natürlich für Leute, die jetzt nicht so wie wir beide in diesem Milieu zu Hause sind, ja erstmal sehr vage Begriffe. Können Sie da den Zuhörern kurz an Beispielen vielleicht erläutern, was das dann heißt in der konkreten Planungspraxis, was für Projekte Sie da bearbeiten? Wenn man dann zum Beispiel integrierte Verkehrsplanung als Schlagwort nur liest.
Ja, also es geht im Prinzip in erster Linie, wie wollen wir mobil sein? Was können wir unterstützen? Was kann eine Stadt wie Dortmund dann zum Beispiel dann auch im Bereich der Verkehrsplanung tun für Radfahrer, für Fußgänger, aber auch im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs? Wo hakt es im Kfz-Verkehr? Wo muss man möglicherweise was machen? Das sind alles Themen einer integrierten Verkehrsplanung. Integriert heißt dann noch, dass man auch Aspekte des Städtebaus dann auch mit berücksichtigt, dass man die Verkehrsmittel auch gleichberechtigt dann behandelt und nicht nur ein Verkehrsmittel im Vordergrund rückt. Also das sind Themen dieses integrierten Aspektes. Und beim ÖPNV-Förderung, also ÖPNV heißt ja öffentlicher Personennahverkehr, da geht es im Prinzip darum, wie kann der Nahverkehr verbessert werden. Da gibt es eben auch Planungsinstrumente wie den Nahverkehrsplan, der dann auch sagt, wie soll jetzt auch in den nächsten Jahren die Linien, wie sollen die verbessert werden, was gibt es da für Möglichkeiten, wie kann man sie besser verknüpfen, wie kann man aber auch Schnittstellen zwischen Fahrradverkehr und Bus und Bahn dann herstellen. Das sind so Themen, womit wir uns dann beschäftigen.
Okay, und bei Forschung und Kommunikation, sind Sie da auch einfach so aus Eigeninteresse unterwegs und denken sich, das interessiert mich mal, oder sind das dann auch Sachen, dass dann eine Hochschule auf Sie zukommt oder eine Stadt und sagt, wir haben so eine grundsätzliche Fragestellung und könnt ihr die mal bearbeiten?
Also Forschung und Kommunikation sind jetzt nochmal zwei Aspekte, die kann man vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Also Kommunikation ist erstmal der Aspekt, dass wir im Büro immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, auf einen Planungsdialog, also eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Auch das ist so eine Erfahrung auch gewesen, dass man da eigentlich sehr frühzeitig auch in die Diskussion einsteigen muss. Und das führt dann letztendlich auch zu Lösungen, die eher akzeptiert werden, als wenn man das von oben herab dann entsprechend planungsmäßig dann vornimmt. Also das ist sozusagen der Bereich Kommunikation, also das auch wichtig ist und auch Marketing zum Beispiel ja auch im Bereich der Planung wichtig ist, damit man ein gutes Projekt wie zum Beispiel den Radschnellweg Ruhr dann auch gut vermarkten kann. Und Forschung ist natürlich immer ein Thema, wo wir immer an Forschungsthemen arbeiten, die im Prinzip auf uns zukommen. Also entweder, dass wir uns überlegen, das wäre doch mal eigentlich auch eine wichtige Forschungsaspekt nochmal, was man vertiefter diskutieren könnte. Also wir sind gerade an einem Forschungsvorhaben zum Beispiel für das Umweltbundesamt, wo es darum geht, wie kann man eigentlich Straßenräume zugunsten von Fuß- und Radverkehr auch wieder priorisieren beziehungsweise dann auch umgestalten. Und so ergeben sich immer neue Themen, die wir zum Teil selber auch uns überlegen und dann sozusagen auch an Forschungsgeber dann beziehungsweise Geldgeber dann auch uns ans Wenden oder letztendlich auch die Kommunen natürlich. Hauptsächlich haben wir ja kommunale, also städtische Vertreter, die auf uns zukommen und dann auch uns einen Auftrag geben und sagen, das hätten sie gerne nochmal näher untersucht und auch da mehr Datengrundlagen oder dann entsprechend auch eine Handlungsempfehlung dazu.
Wir hören jetzt ein kleines bisschen Musik und dann werden wir noch ein bisschen näher eintauchen in die Frage, was ist gute Planung, wie läuft die Planung im Detail ab und klappt das dann hinterher auch wirklich alles, was man sich so ausgedacht hat. Hier ist immer noch der letzte Akkord bei Eldoradio und hier ist immer noch Michael Frieden zu Gast. Er ist Verkehrsplaner hier in Dortmund und wir haben ja gerade so ein bisschen gehört, was das sein Planungsbüro, welche Planungsbereiche das abdeckt. Sie haben ja dann immer schon auch davon gesprochen, dass so überzeugen, kommunizieren ein sehr großer Anteil ist. So die klassischen Planungshilfen oder Richtlinien für Verkehrsplanung sind ja noch sehr ingenieurswissenschaftlich ausgerichtet. Da kommt das ja kaum oder gar nicht drin vor. Welchen Anteil nimmt das denn jetzt in der Realität, längst in der Arbeit eines Verkehrsplaners ein, über die Pläne zu reden, mit den Leuten, die davon hinterher betroffen sind und nicht mehr nur rein im Büro zu sitzen, durchzurechnen, passt das nicht und fertig?
Also das ist richtig, dass das im Prinzip früher sehr ingenieursmäßig gelaufen ist und spätestens seit den 80er Jahren eigentlich auch sehr viel stärker eine Rolle spielt, über Bürgerbeteiligung dann auch die Leute zu beteiligen an den Plänen. Wir arbeiten ja jetzt sehr konkret an frühzeitigen Arbeiten, das heißt, wo es um Grundsatzdiskussionen geht. Wie wollen wir unterwegs sein? Wie soll der Verkehr der Zukunft organisiert sein? Das sind auch Aspekte, wo Bürgerbeteiligung natürlich sehr wichtig ist, weil es um strategische Entscheidungen geht. Wie viel Geld soll man in welche Verkehrsmittel reinsetzen? Wo sollen Infrastrukturprojekte entwickelt werden? Und dann geht es natürlich in dem Bereich auch weiter. Das wird ja auch durchgeplant dann bis hin eben zur Entwurfsplanung. Auch da ist aber auch dann eine Bürgerbeteiligung genauso wichtig. Also wenn ich dann konkret die Straßenplanung dann vorliegen habe und dann mit den Anwohnern selber das dann durchplane. Also insofern ist das sehr wichtig. Es wird meist noch immer unterschätzt, glaube ich, von vielen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein ganz wichtiger. Es ist natürlich für eine Verwaltung, sich als mit Fachleuten sozusagen einfacher sich auseinanderzusetzen als mit Bürgern, die möglicherweise dann entsprechend auch mal andere kreative Ideen haben, die vielleicht auch jetzt nicht so in dem Kopf des Planers dann auch wirklich so drin sind. Und er muss sich auch erstmal damit auseinandersetzen. Das ist aber, ich denke, also wir haben Bürgerbeteiligung immer sehr positiv wahrgenommen, dass da eigentlich sehr gute kreative Ideen dann kommen, wenn es manchmal auch konträre Meinungen gibt, also wo man dann sagt, nee, das passt jetzt auch wirklich gar nicht oder da sind Einzelinteressen, da muss man dann auch abwägen, also und sagen, na, da ist das Gemeinwohl dann auch eher zu bevorzugen als jetzt das Einzelinteresse. Also insofern muss man da auch mal sehr genau schauen, was ist jetzt im Prinzip dann Einzelinteresse und was ist eher auch ein Gemeinwohlinteresse.
Wenn man mal zum Beispiel hier in Dortmund bei solchen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen hingeht, dann trifft man dort immer einen sehr speziellen Ausschnitt aus der Bevölkerung. Ich bin ja ein bisschen zugespitzt, sag immer, das sind so die pensionierten Oberstudienräte. Das heißt, Frauen sind kaum da, junge Leute sind kaum da, Leute mit Migrationshintergrund im Regelfall auch nicht. Und wenn, dann sagen die alle nichts, diese Gruppen, Kinder, Jugendliche erst recht nicht. Was machen sie, damit es halt nicht am Ende die öffentliche Meinung identisch ist mit der Meinung der pensionierten Oberstudienräte, wie ich immer sage, sondern dass halt da auch die Meinung der jungen 20-jährigen Migranten, die seit 10 Jahren in Deutschland leben zum Beispiel, auch irgendwo mit reinkommen, weil deren Bedürfnisse sind ja nicht im Zweifelsfall nicht deckungsgleich.
Ja, da muss man auch sehr kreativ an die Bürgerbeteiligung rangehen. Also wenn man das natürlich so organisiert, dass man eine Veranstaltung macht, eine Podiumsveranstaltung und sagt, kommt alle dahin, irgendwie, dann ist es wirklich so, wie Sie das sagen, irgendwie, da sind es meistens eher ja, 65-jährige Studienräte, die dann anzutreffen sind. Aber man kann das ja natürlich auch sehr viel kreativer machen. Man kann es über die verschiedenen Kommunikationswege auch nutzen, dass man sagt, irgendwie, da ist eine wichtige Veranstaltung, die auch im Prinzip das Mobilitätsgeschehen der nächsten 30 Jahre prägt. Also kommt doch auch als junger Mensch dann dahin. Wir wissen, dass das Interesse natürlich eher gering ist. Sie haben andere Themen dann auch. Man kann es natürlich auch über neue soziale Medien auch mit aufgreifen und man kann es natürlich auch, kommt ja auch darauf an, wo man dann entsprechend auch das bekannt macht, dann entsprechend, dass es eine Bürgerbeteiligung gibt. Nimmt man da die Zeitung, ist es vielleicht, kriegt man auch nur einen bestimmten Bereich aus der Gesellschaft. So sollte man dann entsprechend auch eben verschiedene Medien auch nutzen und letztendlich führt das auch nicht immer dazu, dass man immer alle Gruppen dann trifft. Und letztendlich muss man möglicherweise auch eine aufsuchende Bürgerbeteiligung machen. Das heißt, man muss möglicherweise dann dahin gehen, wo diese Gruppen anzutreffen sind. Also junge Leute mit Migrationshintergrund oder die Frau, die sozusagen im Alltagsgeschehen mit Kindern beschäftigt ist, die kann möglicherweise abends dann nicht um 7 Uhr, weil sie dann entsprechend auch sich um andere Dinge kümmern muss. Genauso der Mann natürlich, der sich da auch drum kümmern muss. Das heißt, man muss es möglicherweise auch mal vorm Einkaufsladen machen und dementsprechend dann kann man das nicht in herkömmlicher Art machen, sondern muss es kreativ machen.
Ich kann mir vorstellen, dass in den Verwaltungen da noch häufig Vorbehalte sind, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man da zu kreative Ideen hat, die aus dem alltäglichen Planungsablauf so rausfallen, dass in Verwaltung das eher nicht so erwünscht ist, weil das Unruhe schafft häufig. Erleben Sie das noch so oder ist die Verwaltung da jetzt doch, dass die da auch merkt, dass sie da auch andere Wege gehen muss, außer diese eine, zwei Abendveranstaltungen?
Also ich glaube, die Offenheit ist da. Also das kann man jetzt nicht sagen. Es ist natürlich mehr Aufwand, auch für eine Verwaltung, letztendlich auch für uns Planer, wenn wir verschiedene Zielgruppen einzeln ansprechen müssen. Aber die Aufgeschlossenheit ist da, weil man ja auch merkt, Wir haben es letztens noch mit einer Bürgerveranstaltung gesagt, wo die Oberbürgermeisterin gesagt hat, ich will nicht immer die gleichen Berufsbürger da haben. Also sozusagen die genannten Berufsbürger, die im Prinzip zu jeder Veranstaltung kommen, die auch ein Verwaltungsmitarbeiter schon kennt, der 20 Jahre da arbeitet und sagt, ach, das ist der Herr Koschowski irgendwie, der ist immer da, wenn es irgendwie was zu diskutieren gibt. Sondern dass man dann im Prinzip eigentlich auch bewusst durch diese neuen Formen und auch kreative Formen dann neue Bürger dann auch bekommt. Und wir haben auch mal den Aspekt mit Planungsradtouren gemacht oder Planungsspaziergänge, also mal neue Elemente und nicht dieses klassische, ich erkläre von oben herab einen Plan, sondern ich mache es am besten mal vor Ort. Und das ist eigentlich auch eine Diskussion, die macht auch Spaß, die macht den Leuten auch Spaß. Und da ist es auch, ist es eine Vernunft, die dann auch, wenn man vor Ort dann entwickelt ein Problem, dann können auch so die Gegensätze, die manchmal da sind, werden da auch abgebaut, beziehungsweise man kann sie viel besser thematisieren.
Sie haben jetzt sehr betont, dass Kommunikation sehr wichtig ist, der Dialog wichtig ist. Was macht gute Verkehrsplanung aus Ihrer Sicht noch aus, außer dass man drüber redet und rechtzeitig drüber redet? Gibt es da noch andere Aspekte, die für Sie da wichtig sind, die man als Verkehrsplaner mit berücksichtigen müsste?
Also erstmal muss es natürlich an sich, gute Verkehrsplanung muss funktionieren. Also das heißt, sie muss angenommen werden, sie muss nutzerorientiert sein. Das heißt, sie muss diejenigen, die dann entsprechend auch tagtäglich dann diese Verkehrsinfrastruktur oder diese Straße dann später nutzen, auch gut bedienen können. Letztendlich geht es auch in dem Bereich gute Verkehrsplanung, würde ich auch mal sagen, hat auch was mit Baukultur zu tun, also dem Thema, dass man auch was schafft. Wir reden bei Verkehrsinfrastruktur natürlich mit Aspekten, die werden jetzt gebaut, aber sind ja auch für 60, 70 Jahre bestehen sie dann auch. Das heißt, hier muss ich eigentlich auch so vorgehen, dass ich eine gute Qualität aufweise, die städtebaulich möglicherweise eine ansprechende Art hat, dass auch in 40 Jahren mit veränderten Mobilitätsgeräten oder auch Mobilitätsbedürfnissen genauso gut die Straße nochmal angenommen wird, wie sie heute vielleicht unter den derzeitigen Bedingungen angenommen wird.
Wie politisch ist aus Ihrer Sicht Verkehrsplanung? Weil das sind ja schon auch politische Entscheidungen am Ende, die ich nicht eins aus dem Schema ableiten kann, wenn ich zum Beispiel sage, ich baue eine vierspurige Straße mit einem schmalen Gehweg links und rechts oder ich baue eine zweispurige Straße mit einem Radweg und einem Gehweg. Das sind ja am Ende auch politische Entscheidungen. Wie groß sehen Sie den Anteil an diesen politischen Entscheidungen auch bei der Verkehrsplanung, gerade auch im städtischen Bereich dann?
Also Verkehrsplanung ist auch immer Verkehrspolitik. Also es hat auch immer was zu tun, wem gebe ich was, wie viel nehme ich dem anderen, was habe ich für Ziele. Und das ist, glaube ich, man sollte vielleicht auch eher den Begriff Verkehrsentwicklungsplanung nehmen, der eigentlich das so sehr schön im Wort auch schon begreift, wie will ich den Verkehr entwickeln. Und das ist natürlich eine primäre politische Aufgabe und wo sich eigentlich auch kommunale Politik mit auseinandersetzen sollte. Und deshalb setzen wir den Zielen, also sozusagen, wo will man eigentlich hin, dem messen wir sehr viel bei. Das heißt, das ist erstmal eine wichtige Grundlage. Und wenn ich diese Ziele definiert habe, möglichst sehr konkret und auch messbar und auch nachvollziehbar, dann entsprechend kann ich daraufhin natürlich auch sehr gut die Maßnahmen entwickeln und kann sie dann bewerten. Ist da die zweistreifige Fahrbahn dann besser oder ist es besser, eine vierspurige Bahn dann zu bauen und muss ich da möglicherweise was anderes dann entwickeln? Also insofern ist diese Zielorientiertheit, ist glaube ich besser und das hat natürlich sehr viel mit Politik zu tun und das beredet man natürlich auch mit Politik. Politik ist ja auch Teil sozusagen des Kommunikationsdialogs, genauso wie die Bürger dann auch oder auch Interessensgesellschaften aus der Stadtgesellschaft, die dann auch bei einem Masterplan Mobilität, den wir jetzt zum Beispiel aktuell für Dortmund ja auch erarbeiten, damit mit diskutieren und entwickeln.
Wenn ich das jetzt so betrachte als noch nicht fertiger Profi, habe ich so einen Eindruck, dass früher die Verkehrsplaner sehr ingenieurswissenschaftlich waren und die Städtebauer haben so ihre Geschichte gemacht, dass das doch jetzt immer mehr auch begriffen wird als Sachen, die sehr stark miteinander verknüpft sind. Also dass städteplanerische Entscheidungen, wo mache ich Siedlungsgebiete hin und so weiter, immer auch eine verkehrsplanerische oder verkehrsentwicklungsplanerische Dimension haben. Und wenn ich Verkehrswege plane, ich damit auch bestimmte Siedlungsentwicklung, städtebauliche Entscheidungen mit treffe. Sehen Sie das auch so, dass das immer mehr miteinander verzahnt wird oder bleiben das zwei Disziplinen, die sich ein bisschen fremd bleiben?
Also grundsätzlich hat das alles miteinander zu tun und das ist auch sozusagen ein Aspekt, der gerade in den letzten 20 Jahren bewusster geworden ist, dass eben Städtebau genauso gut was mit Verkehr zu tun hat wie andersrum auch. Ob das immer sozusagen optimal läuft, das möchte ich mal bezweifeln noch, weil das natürlich weiterhin auch zwei Professionen sind, die auch nebeneinander herplanen und auch vielleicht nicht gerade die Sprache des anderen haben oder auch ein anderes Zielverständnis möglicherweise. Also insofern gibt es da immer wieder Reibungspunkte. Aber das ist sicherlich dann Aufgabe einer integrierten Planung, dann zu sagen, wir bringen die beiden Aspekte mal zusammen und behandeln sie mal nebeneinander und lernen dadurch auch, was ist dann eigentlich für das eine System besser und was ist dann für das andere System auch besser.
Hier ist Eldoradio. Michael Frehn ist hier zu Gast in Der letzte Akkord und wir sprechen gleich weiter über Verkehrsentwicklungsplanung hier in Dortmund. Hier ist immer noch Der letzte Akkord. Michael Frehn ist zu Gast. Verkehrsentwicklungsplaner hier aus Dortmund. Und am Anfang haben Sie so ein bisschen erzählt, das Büro am Anfang war natürlich jetzt noch nicht geeignet, um ganz viele Leute Vollzeit zu beschäftigen. Inzwischen, wenn man auf Ihre Homepage guckt, ist das ja ein großes Team geworden und Sie sind ja der Chef dann auch in diesem Planungsbüro. Wie weit sind Sie da eigentlich noch wirklich in die konkrete Planung mit eingebunden oder sind Sie dann doch damit beschäftigt, das Büro zu organisieren, so dass Sie gar nicht mehr dazu kommen, sich auch mal mit Detailfragen noch zu beschäftigen als Verkehrsplaner dann?
Also beides gehört dazu, ne? Also wir sind ein Team von 30 Leuten, wo auch eben, also 20 wissenschaftliche Angestellte und eben 10 studentische Hilfskräfte uns auch helfen und auch sozusagen in den Job reinwachsen dann auch. Und wir machen im Prinzip jetzt als Leitungsebene, also Gernot Steinbeck und ich als Büropartner dann im Prinzip natürlich sehr viel auch Akquisition, also sozusagen das Thema um neue Aufträge auch zu bekommen oder auch neue Themen auch anzustoßen. Das Zweite ist aber dann natürlich auch, sind wir weiter in den Projekten auch mit dabei. Das gehört auch dazu. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir werden natürlich sehr stark dann auch unterstützt, weil das auch eine Teamarbeit dann ist. Das ist auch sozusagen wichtig bei uns, dass wir bei uns die Projekte nicht als Einzelpersonen machen, sondern eigentlich mehr oder minder mit 3 oder 4 Viererteams dann auch arbeiten. Und insofern hat so jeder seine Aufgabe. Und da kann man auch im Detail dann natürlich auch mit entwickeln und dann bei dem Plan noch mitwirken. Wobei das aber dann gemeinschaftlich dann entwickelt wird.
Ja. Sie erzählen, es geht um Akquise. Und eine der Sachen, die Sie ja erfolgreich geschafft haben zu bekommen, war ja die Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg Ruhr. Das war ja auch eine größere Sache. Was muss man da mitbringen, dass man da erfolgreich genug ist, um halt auch entsprechend genug Projekte ja, an Land zu ziehen, sage ich jetzt mal salopp, dass man das genug Arbeit für das Büro hat? Ist das so ein Gespür, was man haben muss oder gibt es da schon auch so ein paar Sachen, wo Sie sagen, das sind einfach so Basics, die muss man einfach beherrschen?
Ja gut, also Basic ist natürlich, dass man einerseits eine gute, qualitätsvolle Arbeit abgibt, die auch im Sinne der Auftraggeber dann auch dann funktioniert und auch nachher dann entsprechend, das ist ja viel, dass sich Aufträge auch dadurch ergeben, dass Leute sagen, okay, wir haben eine gute Arbeit gehabt und dann uns weiterempfehlen. Also sozusagen, das ist ganz wichtig, das muss gut sein, das muss funktionieren dann. Und das Zweite ist, dass man manchmal Glück haben muss. Also das Thema mit den Radschnellwegen war ein Thema, wo wir eigentlich durch Zufall auch drauf gekommen sind und auch das in den Niederlanden dann mit erfahren haben, also im wörtlichen Sinne da entsprechend. Die Niederländer haben da ja schon seit vielen Jahren sowas entwickelt und wir haben das da mal erleben können und dementsprechend eigentlich gesagt, das müsste da in Deutschland genauso gut möglich sein. Und so kam beides zusammen, neue Themen aufgegriffen und dann vorbereitet und gleichzeitig dann die Idee vom Regionalverband Ruhr, kann man nicht eigentlich mal über Radschnellwege diskutieren und dann diese erstmal am Anfang belächelte Idee, dann entsprechend ging es nicht von Duisburg bis Hamm, also einmal quer durchs Ruhrgebiet einen Radschnellweg zu entwickeln. Wobei die ersten immer gesagt haben, wer fährt denn von Hamm nach Duisburg? Das ist natürlich Quatsch. Aber es gibt natürlich viele Einzelbeziehungen, der Bochumer Pendler, der in Dortmund arbeitet oder der Kamener Pendler, der in Dortmund arbeitet. Und da sind das dann natürlich schon Strecken, die möglicherweise mit 10 oder 15 oder 20 Kilometer dann über einen guten, qualitätsvollen Weg, das spricht ja für einen Radschnellweg. Es ist ja nicht unbedingt, dass ich jetzt schnell fahre, sondern eigentlich mehr, dass ich einen qualitätsvollen, hohen Komfort habe, möglichst mit wenig Widerständen, also dass ich überall anhalten muss, sondern eigentlich sehr gut fahren kann. Und das war die Idee. Und wir haben die Potenziale dazu ermittelt, also wie viele Nutzer wären das denn überhaupt? Und das Schöne ist jetzt beim Radschnellweg Ruhr, dass der ja zum Teil noch geplant wird. Hier in Dortmund wird ja noch geplant, aber in Mülheim und Essen besteht ja schon ein Stück, was auf einer alten Bahntrasse entwickelt wurde. Das heißt, da war es sehr leicht, zwischen der Mülheimer Innenstadt und der Essener Innenstadt was zu entwickeln. Und da kann man ihn aber schon erleben und erfahren. Und im Sommer bin ich da nochmal lang gefahren und es ist wirklich toll, wie viele das auch nutzen und dann entsprechend auch nicht nur bei schönem Wetter, sondern eigentlich auch im Alltagsverkehr.
Machbarkeitsstudie ist ja immer, glaube ich, so der Auftrag zu zeigen, wie sowas gehen kann und so weiter. Aber Sie haben ja auch vorhin erzählt, Sie haben ja so ein wissenschaftliches Interesse oder sowas. Das ist ja an mehreren Stellen jetzt schon durchgekommen. In der Machbarkeitsstudie des Radschnellwegs Ruhr steht ja schon wieder irgendwie so auf 10% des Streckenabschnittes. Naja, dann müssen wir mal gucken, ob das mit den Standards, die wir selbst definiert haben, hinkommt. Wie gehen? Ist das dann frustrierend, wenn man auch mal mit solchen Spannungen hat? Oder ich glaube, so als Verkehrsplaner wird man natürlich das gern alles schön haben und einen Standard und so weiter. Und dann stehen da aber ja schon Städte, die man ja nicht komplett umbauen kann. Frustriert Sie das manchmal, dass man da so Kompromisse eingehen muss, mit denen man vielleicht selbst so innerlich vielleicht nicht ganz zufrieden ist?
Nee, also frustrieren gar nicht, sondern eigentlich ist es sehr belebend dabei, dann entsprechend also das im Alltags dann Geschäft zu haben. Also die konkrete Idee, wie kriegt man einen Radschnellweg auch dann durch bebaute Gebiete wie dem Kreuzviertel hier in Dortmund. Da könnte man natürlich sagen, wenn man es ganz einfach haben will, man baut es eher am Rand der Stadt, aber da sind natürlich nicht die Ziele, wo man hin will. Aber eine gute Verbindung zwischen dem Kreuzviertel und der Universität oder zwischen der Innenstadt und der Universität ist natürlich eigentlich auch ein Thema, was seit vielen Jahren auch sowieso auf der Agenda steht. Und hier muss man dann auch letztendlich dann gute Kompromisse finden. Wie kann man das durch auch ein Gründerzeitquartier wie den Kreuzviertel dann auch fahren, wo ganz viel Parkprobleme bestehen, wo ich natürlich rechts vor links Regelungen habe, wo ich auch ganz viele andere Verkehrsarten habe. Und dementsprechend ist das immer eine gute, also macht es Spaß im Prinzip, das auch herauszuarbeiten, wie kann man dann damit umgehen. Und man kann nicht immer den sozusagen Komfortansatz, den man im Kopf hat, dann entsprechend überall umsetzen, sondern muss auch sagen, hier da habe ich zwar eine gute Lösung gefunden, aber die berücksichtigt eben auch die Interessen von anderen, der Anwohner oder der parkenden Autos möglicherweise auch.
Und Sie sind sich sicher, dass das in Dortmund noch klappt, weil in Dortmund ist es ja in der Politik und der Verwaltung und auch in der Radverkehrsszene ja alles nicht ganz unumstritten, die aktuellen Planungen oder auch schon die Wegeführung nicht. Sind Sie sich da ganz sicher, dass das noch klappt in Dortmund in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube schon. Also es war ganz am Anfang, muss man sagen, hat sich die Dortmunder Politik da ein bisschen schwer getan mit dem Projekt. So nach dem Motto, jetzt haben wir da ein Projekt und da soll das ganze Geld reinfließen. Und was bringt uns das dann entsprechend? Aber ich glaube, letztendlich haben wir sie auch durch die Machbarkeitsstudie und auch durch die Diskussionen dazu auch überzeugen können. Und natürlich ist es in Dortmund schwieriger, weil man da durch Gebiete geht, dann entsprechend, die auch nicht frei von Nutzungskonflikten sind. Da ist es sicherlich in Essen oder Duisburg auch einfacher. Wenn ich das auf einer alten Bahntrasse mache, ist es natürlich auch weniger problematisch. Aber die Politik steht da eigentlich auch hinter. Auch der Oberbürgermeister hat das ja auch als sein Projekt jetzt auch angesehen. Und insofern, denke ich mal, ist es da auch nicht mehr die Frage, dass da Dortmund sich da ausklinken sollte oder sowas, sondern eigentlich führt da auch in vorderster Front auch mit. Es wird vielleicht etwas länger dauern. Ziel ist ja bis 2020 dann einen Radschnellweg Ruhr zu verwirklichen. Da wird man jetzt vielleicht nicht direkt in Dortmund anfangen, aber in anderen Bereichen. Und so nach und nach wird sich dadurch dann auch ein Netz ergeben dann.
Das heißt, als guter Verkehrsplaner muss man auch damit umgehen können, dass nicht alle am Ende vollkommen zufrieden sind.
Ja, man muss natürlich dann letztendlich auch, wenn man Nutzungskonflikte hat, also der eine sieht das so und der andere so und da sind Zielkonflikte, dann muss ich natürlich auch dann manchmal Prioritäten setzen und sagen, wer soll unter der Zielsetzung dann entsprechend auch jetzt dort den Vorrang bekommen. Und dann ist es beim Radschnellweg dann natürlich, dass der Radverkehr auch möglicherweise dann dem Vorrang eingeräumt wird und einem anderen Verkehrsmittel, wie zum Beispiel das Thema dann der parkenden Autos dann auf diesen Straßen vielleicht so weit zurückgenommen wird, dass man aber trotzdem noch gut mit dem Fahrrad auch gut durchfahren kann.
Wenn jetzt jemand sagt, das hört sich eigentlich ganz spannend an, dieses Arbeitsfeld, dieser Umgang mit Interessen und so weiter, wie würden Sie momentan die Berufsaussichten einschätzen, wenn jemand jetzt sagt, ach, dann fange ich doch nächstes Semester mit Raumplanung in Dortmund an, um Verkehrsplaner zu werden?
Ich glaube, die Berufsaussichten sind gut. Also ich habe das bekommen, dass eigentlich mit, dass die Studierenden da eigentlich einen ganz guten Übergang auch hinbekommen dann in den Job. Und gibt es ja auch viele andere Themenbereiche, sei es aus der Immobilienentwicklung oder sei es auch im Bereich der Wirtschaftsförderung. Also das ist, insofern ist es sehr vielseitig und die Berufsaussichten sind gut, kann ich sagen. Und insofern, wenn da einer Spaß dran hat, dann ist das, glaube ich, eine schöne Sache.
Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren und Zeit hatten, mit uns eine Dreiviertelstunde darüber zu sprechen, was ein Verkehrsplaner so macht, welche Herausforderungen ein Verkehrsplaner zu bewältigen hat und was Sie schon alles gemacht haben in Ihrem Berufsleben. Dankeschön, dass Sie hier waren.
Ja, ich danke auch.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.